Kurznachrichten.
Und nun das Dossier.
Der zweite Teil des Gesprächs mit Gerd Ewen Unger. Wir sprechen mit Moskau. Du bist Russia Today dort tätig. Was machst du dort?
Also ich bin da Redakteur, ich gestalte da die Webseite, ich schreibe Texte, ich bin verantwortlich für das Aussehen der Seite, bin bei der Auswahl der Themen, an der Auswahl der Themen mit beteiligt. Das ist meine Aufgabe. Ich habe früher freiberuflich gearbeitet, habe ich Texte geschrieben und mit dem Beginn der militärischen Spezialoperation wurde es für mich in Deutschland sehr unangenehm, weil ich auch einfach Bedrohungen bekommen habe. Und Russia Today hat mir dann eine Festanstellung in Moskau angeboten und das habe ich angenommen und bereue das, habe das bisher noch keine Sekunde bereut.
Ja. Wie muss man sich deine Arbeit dort vorstellen? Wie groß ist das Team der deutschen Russia Today Abteilung?
Jetzt wir in der Redaktion, das sind vielleicht so 30 Leute. Es gibt dann noch das Fernsehteam, das ist, glaube ich, nochmal... Mit dem habe ich nicht so wahnsinnig viel zu tun. Die genaue Zahl kann ich gar nicht sagen, aber es ist relativ klein für die Wirkung, die es in Deutschland hat.
Was sagst du zur Bezeichnung Putin-Propagandist?
Ja, natürlich. Ich meine, man zieht sich dann jetzt in diesen Zeiten halt solche Attribute zu. Ich sehe mich selber natürlich nicht als Putin-Propagandist. Ne? Ich kenne den Verlauf meiner Karriere, ich weiß, wie ich zu RT gekommen bin. Und das ist nicht, weil ich mich irgendwie hier irgendwie eingeschleimt oder angebiedert oder sonst irgendwas gemacht habe, sondern weil ich ein Interesse an Wahrheit habe. Ne? Und das ist natürlich, das ist in Deutschland, das ist problematisch, ne? Wenn man in Deutschland irgendwie heute irgendwie alles nur noch mit diesen Etiketten zuklebt und gar nicht mehr nach Motivation und Beweggründen fragt oder gar auch sich gar nicht mehr um Verstehen bemüht, sondern Russia Today, Putin-Propaganda, fertig, aus, muss man gar nicht weiter darüber diskutieren, das muss man ausschalten. Wenn man zu so einer Haltung kommt, dann hat man den Bereich der Aufklärung und des Bemühens um Wahrheit und des Bemühens um Verständigung völlig verlassen und wiederholt einfach schon mehrfach gemachte Fehler, die Deutschland schon bereits mehrfach gemacht hat. Das ist bedauerlich, aber es ist ein Anzeichen dafür, dass sich Deutschland erneut wieder aus diesem Projekt der Aufklärung verabschiedet. Ne? Also sehe mich nicht als Putin-Propagandist, sondern ich sehe mich als jemand, der versucht, ein Bild zu vermitteln oder ein Bild auch über Russland zu vermitteln, der versucht zu vermitteln, wie man in Russland gerade auf die aktuelle Situation, auch im Hinblick auf die Ukraine-Krise, im Hinblick auf die großen Konflikte in dieser Welt und auch im Hinblick auf die Veränderung der Weltordnung blickt. Ne? Aber das darf man in Deutschland schon nicht sagen. Das darf man nicht machen, weil dann ist man Putin-Propagandist.
Ja, es ist eine unglaubliche Geschichte, finde ich auch. Ich erinnere mich ja auch aus meiner DDR-Prägung heraus und Auslandssender durfte man damals durchaus hören, in den 80er Jahren zumindest. Und da gab es ja auch Sender, die aus den USA in die DDR eingestrahlt hatten, also ganz einfache Auslandsradios. Also das ist eine sehr merkwürdige Entwicklung, dass man das zumindest einzuschränken versucht. Wie frei fühlst du dich denn in deiner Arbeit? Gibt es starke Einschränkungen seitens des Senders oder fühlst du schon so, dass du frei berichten kannst?
Also ich habe in meiner Karriere schon ganz viel gemacht. So frei gearbeitet wie jetzt bei RT konnte ich noch nie. Also ich suche mir meine Themen, ich bearbeite das, was ich bearbeiten möchte. Manchmal gibt es irgendwie Fragen, könntest du das übernehmen, könntest du jenes übernehmen? Wenn ich das mache, dann ist das irgendwie gern gesehen. Wenn ich das ablehne, ist das auch irgendwie auch okay. Also es gibt keine Vorschreibungen. Es gibt jetzt nichts, wo man sagen würde, irgendwie, du musst jetzt auf diese Art und Weise so und so über dieses Thema berichten. Das ist so das Klischee, was es in Deutschland gibt. Ne? Sozusagen, wir stehen alle unter der Knute von Putin und der diktiert uns praktisch, was wir zu sagen und was wir zu meinen haben. Und das ist einfach nicht der Fall. Das ist eine Illusion, das ist eine propagandistische Verzerrung.
Ne? Hältst du russische Medien oder auch die Arbeit von Russia Today für effektiv? Du hast das ja vorhin schon angedeutet.
Ja, das ist Russia Today ist super effektiv. Ne? Also man muss sich nur sehen, was für Gegenmaßnahmen da in der EU und in Westeuropa ergriffen werden, um Russia Today zu verhindern. Das heißt, jede Sanktion gegen Russia Today ist eigentlich die Würdigung unserer Arbeit, der Effektivität unserer Arbeit. Ne? Damit würdigt die EU eigentlich die Effektivität unserer Arbeit. Ja, wir werden gehört, wir werden gelesen, wir werden wahrgenommen. Und das ist und wir bilden ein Gegengewicht zu dieser Propagandaglocke, unter der Deutschland gerade wieder lebt. Der deutsche Informationsraum ist wieder mal ziemlich hermetisch abgeriegelt und die Information von RT streut da immer noch mal Informationen rein, die das herrschende Narrativ irritiert. Das ist gut, das ist wichtig. Demokratie braucht das.
Habt ihr viele Nutzerkontakte?
Ja, also wir haben, also jetzt die direkte persönliche Kontakte ist schwierig jetzt hier von Moskau. Ich hatte auch, hab hier auch schon Leser getroffen. Also ich wurde angeschrieben von Leuten, die RT lesen und die gesagt haben, wir suchen jetzt gerade Russland und ob wir uns nicht treffen könnten. Das habe ich auch gemacht. Also dazu bin ich schon bereit, wenn ich Zeit finde. Es gibt Leserbriefe, es gibt Kontakte. RT hat nach wie vor die Kommentarspalten, die viele deutsche Medien ja bei sich ausgeschaltet haben. Also ja, wir und die Leser, unsere Leser sind uns wichtig und wir wollen auch diesen Kontakt pflegen und behalten.
Ne? Gibt es Pläne, das Programm weiter auszubauen?
Ui. Nee, also nicht, dass ich wüsste. Also es gibt sicherlich Pläne, RT weiter auszubauen. Also es wurde jetzt RT India, Hindi wurde irgendwie eröffnet. Es gibt RT Serbien inzwischen. Also RT wächst. Ich bin Redakteur, ne? Ich bin jetzt in der Planung, was passiert in den nächsten Jahren mit RT.de. Da bin ich nicht. Bin ich nicht involviert, da bin ich der falsche Ansprechpartner. Es gibt sicherlich Pläne, ob auszubauen, weiß ich gar nicht. Also nee, könnte ich jetzt nicht sagen, habe ich jetzt nichts gehört.
Ich hatte neulich berichtet über dich, da gab es einen Streit mit zwei Kollegen der Neuland-Rebellen, Tom J. Welbrock und Roberto de la Puente, der ist jetzt beim Westend-Verlag bei Overton. Und sprach dir Journalismus ab. Du würdest die Bombardierung Deutschlands befürworten. Kannst du zu dieser Geschichte kurz nochmal Stellung nehmen?
Oh je. Also, also ich bin natürlich nicht für die Bombardierung Deutschlands. Es ist aber so, dass wenn die deutsche Politik ihre Ziele im Ukraine-Konflikt, nämlich durch die Aufrüstung der Ukraine und durch die Lieferung von Drohnen, hier schlagen Drohnen aus Deutschland ein, das muss man einfach sagen. Ne? Deutsche Drohnen bringen hier Leute um. Ne? Ja. Wenn das weitergeht, muss Russland irgendwann antworten. Putin steht hier unter Druck und zwar nicht in Hinsicht auf, jetzt verhandel doch endlich mal, jetzt bemühe dich doch mal um Frieden und jetzt gib doch mal irgendwie klein bei, sondern ganz im Gegenteil. Putin steht hier in Russland unter Druck, jetzt wirklich richtig Gas zu geben, Kiew platt zu machen, die Länder, aus denen die Waffen kommen, anzugreifen, taktische Nuklearwaffen einzusetzen. Das sind die Forderungen. Das sind nicht meine Forderungen. Aber das ist das, was hier diskutiert wird. Und Deutschland, in Deutschland sieht man das nicht. In Deutschland irgendwie ich bekomme das ja mit, ne? Da bejubelt man dann jeden Einschlag irgendeiner Drohne wird dann bejubelt und irgendwie endlich werden die Russen platt gemacht, endlich spüren die den Krieg. Das ist hochgefährlich und das ist auch absolut naiv, was da aus Deutschland kommt. Also Deutschland eskaliert den Krieg und deutsche Politik glaubt, seine Partner verlassen zu können. Ne? Dass sozusagen, wenn Deutschland angegriffen wird, dann zieht irgendwie Artikel 5 der NATO-Akte und dann stehen auch irgendwie Großbritannien und Frankreich beiseite und das ist, glaube ich, ein absoluter Trugschluss.
Ja, ich berichte ja auch oft darüber, über diese Sache und sehe die Sache auch so ähnlich und übrigens auch schon seit längerem. Mich macht fassungslos, wie wenig Leuten in Deutschland das bewusst ist, auch die Kriegsgefahr, die da tatsächlich ins Haus stehen könnte. Was mich auch fassungslos macht, du hast jetzt gerade einen Vertrag schon erwähnt, die Geschichtsvergessenheit allgemein. Ein anderer wichtiger Vertrag ist ja der 2+4-Vertrag, der uns eigentlich zu Frieden verpflichtet oder auch alleine zur Denkmalpflege.
Ja, davon ist nichts übrig. Ne? Ich meine, dieser 2+4-Vertrag, Artikel 2, ne? Von einem vereinten Deutschland geht künftig nur noch Frieden aus. Absolut hinfällig. Ne? Deutschland steht wieder für Krieg. Deutschland steht für Unterstützung von Genozid in Israel, genauso wie in der Ukraine. Deutschland steht wieder für Waffenlieferungen. Deutschland steht für Ablehnen von Demokratie. Deutschland steht für Repression im Inneren, Zensur. Ne? Jeder, der irgendwie den Kanzler Pinocchio nennt oder was auch immer, dann muss mit einem strafrechtlichen Verfahren rechnen. Das ist das Gegenteil, das ist das Gegenteil des Geistes vom 2+4 Vertrag. Und der vielleicht mal, der 2+4 Vertrag schützt nicht nur die anderen Länder um Deutschland herum vor einem wiedererstarkten Deutschland, sondern der 2+4 Vertrag, der schützt auch Deutschland vor der Wiederholung der eigenen Fehler. Aber man muss sich halt dran halten. Ne? Und Deutschland hält sich nicht mehr dran. Deutschland hat das Gefühl, irgendwie, wir werden wieder größte Militärmacht in Europa. Wir haben Führungsanspruch in Europa. Das klingt alles ungut. Und das, ich verstehe, wenn ich das einwerfen darf, ich verstehe nicht, warum es angesichts dessen, dass deutsche Politik bereit ist, alle historisch gemachten Fehler zu wiederholen, dass es angesichts dessen in Deutschland nach wie vor so ruhig bleibt, weil Deutschland spielt mit seiner Existenz.
Ohne Frage, das sehe ich auch so. Wir zeichnen dieses Interview auf am 26. Juni, Nachmittag, bei fast 30 Grad im Studio. Ausgestrahlt wird es in der Woche ab 6. Juli. Ich lese nur mal gerade aktuelle Meldungen von heute. Ausnahmezustand in der Krim aufgerufen. Dann gibt es auch neue Angriffe, ukrainische Angriffe auf Moskau. Der Schutzstatus für wehrfähige Ukrainer soll EU-weit aufgehoben werden. Dänemark schreitet schon voran. Dein letzter Artikel für die Nachdenkseiten, die ja auch auf SPD-Urgesteine beruhen, beschrieb, dass bei den letzten Drohnenangriffen in Moskau 3 Menschen gestorben sind. Einer war ein Inder und du hast die Bezeichnung des Inders wahrgenommen, Gastarbeiter, das heißt nämlich im Russischen genauso wie im Deutschen Gastarbeiter. Also wir haben sehr, sehr viele Verbindungen über die Sprache Russland, Deutschland. Meinst du, dass wir zu einer vernünftigen, freundschaftlichen Beziehung Deutsche und Russen irgendwann nach dem, was jetzt passiert, wieder zurückkommen können?
Also mit der aktuellen Politikergeneration nicht. Also das glaube ich nicht. Also das ist ja so verkorkst. Die eine Wiedervereinigung hat es faktisch nie gegeben, ne? Irgendwie die Westdeutschen haben sozusagen die Hebel, alle Hebel in der Hand. Mit dieser Politikergeneration ist es, glaube ich, schwer möglich, weil da so viele Ressentiments, so viel kulturelle interkulturelle Inkompetenz herrscht. Also die glauben ja noch wirklich diese kalte Kriegsrhetorik, ne? Irgendwie so, für die ist Russland nach wie vor Sowjetunion, da herrscht irgendwie der Kommunismus und irgendwie alle Leute, die irgendwie eine andere Meinung haben, die werden sofort in den Gulag geschickt und so weiter. Ich kriege das ja jeden Tag irgendwie mit. Es gibt keine Bereitschaft, sich zu öffnen und sich das wirklich auch mal anzugucken, wirklich auch mal in den Kontakt zu gehen. Also mitten in Europa oder in der Ukraine tobt ein Krieg und es gibt keinerlei diplomatische Kontakte von deutscher Seite aus in Richtung Russland. Das muss man sich einfach nur mal vorstellen. Ne? Irgendwie man lehnt da den Kontakt ab. Das heißt, ich wiederhole das nochmal, mit dieser Politikergeneration nicht. Ich weiß nicht, was passieren muss, dass sich diese Wogen wieder glätten, aber es muss ein ganz anderes Personal her. Es muss ein ganz anderes Personal her und es muss auch eine ganz andere Kompetenz her. Das ist das Problem in Deutschland. Es werden Leute hochgespült in hohe politische Ämter, die dafür in keiner Weise qualifiziert sind, ne? Die einfach nur über das entsprechende Netzwerk verfügen, die irgendwie gut netzwerken können und die aber die eben für den Job, den sie dann ausfüllen, ne, irgendwie Außenminister, ne, keinerlei diplomatische Kompetenz besitzen, keinerlei diplomatische Ausbildung haben, überhaupt nicht keinerlei interkulturelle Kompetenz besitzen, ne? Solche Leute kommen dann in höchste Ämter und das kann nicht gut gehen und das muss sich irgendwie wieder ändern. Es muss wieder Kompetenz im Amt geben. Ja. Das klingt vielleicht bizarr, Das klingt vielleicht bizarr, aber das gibt es im Moment in Deutschland nicht. Ne? Vielleicht um ein Beispiel zu machen, ne? Und wie damals als, ich weiß nicht, ob wir die Zeit haben, aber damals als die Sanktionen eingeführt werden, ne? Das wird Russland ruinieren. Baerbock hat sich schon wirklich gefreut. Habeck glaubte damals, das wird die russische Wirtschaft um 30% einbrechen lassen. Und in Deutschland wurde behauptet, die Sanktionen seien so gemacht, dass sie nur das Regime treffen, also Regime, das heißt irgendwie Kreml, Putin, das politische Establishment hier in Russland, und die Bürger nicht. Ein Wirtschaftseinbruch um 30%, ne, als die Sowjetunion zusammengebrochen ist, da gab es im ersten Jahr, glaube ich, um die 20% und dann nochmal, das war über 3 Jahre gestreckt, war das so in etwa das, was ich Habeck für ein Jahr vorgestellt habe. Und die russische Gesellschaft ist komplett verelendet. Ne?
Ja.
Es hat sich ein Oligarchentum herausgebildet, irgendwie es gab irgendwie die Selbstmordquote war hoch, die Lebenserwartung ging zurück, irgendwie ist so. Das haben deutsche Politiker, Habeck, Baerbock und so weiter und so fort, das haben die der russischen Gesellschaft an den Hals gewünscht. Also mit diesen Leuten geht's nicht. Es muss eine neue Generation her, die sich auch wirklich wieder um Diplomatie und um Freundschaft und so weiter bemüht. Russland ist, glaube ich, dafür offen. Russland hat irgendeinen Narren an den Deutschen gefressen, ich weiß nicht warum. Aber Russland ist dafür offen, aber dafür muss sich irgendwie in Deutschland was bewegen. Sonst geht's nicht.
Also ich meine,
mit diesen Leuten geht's nicht.
Ich meine, es muss sich auch was bei den Linken bewegen und es muss mehr Ostdeutsches hinein in den Diskurs, weil ich glaube, viele Menschen auf dem Gebiet der DDR werden sehr leiden unter dieser Politik, die jetzt stattfindet. Wir kommen jetzt noch zu einer Band, einer weiteren elektronischen Band. Das war ganz interessant, weil die hat sich aufgespalten in den späten 70er Jahren. Ein Teil wurde deutlich politischer, sang gegen Faschismus, Heaven 17. Der andere Teil wurde dann kommerzieller, Human League. Welchen Titel darf ich spielen?
Being Boiled.
Ist geil. Und ich habe gerade vor kurzem auf YouTube ein Konzert, ein aktuelles, in Auszügen gesehen von Human League. Die sind also immer noch unterwegs. Phil Oakey und seine Damen.
Klasse.
Ja. Gerd Ewen Unger, ich bedanke mich.
Ich bedanke mich. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Okay, ready. Let's do it.
Blameless victim.
Und ergänzend zu dem ausgesprochen schönen Gespräch mit Gerd Ewen-Unger gestern Nachmittag einen Anruf aus Moskau bekommen von Alexei Dankwart. Es wird auch über mich und die kleine Audiodatei einen Beitrag geben auf Russia Today. Den darf ich dann ja wegen viel zu viel Demokratie gar nicht teilen. Drum müsst ihr das selbst gucken, ihr wisst schon wo.
RTD.
Kritisch bleiben. Ganz kritisch mit sich selbst nun das ungarische Fernsehen. Die ARD berichtet allen Ernstes. Das öffentlich-rechtliche ungarische Fernsehen entschuldigt sich für Lügen während der Orbán-Zeit. Das laufende Programm war ausgesetzt. Damit lernen wir, unter Orbán war alles falsch, jetzt wird alles richtig. So wie bei der Tagesschau alles richtig ist und alles andere falsch. Wer diesen Dadaismus glaubt, besitzt mit Verlaub nicht mal die Intelligenz eines Weißbrotes. Wenn überhaupt, hinterfragt man beides. Ein weiteres Mal nehme ich die Tagesschau längst als eine Art geschlossene Anstalt wahr. Jeder Realität entkoppelt, zu einfachsten logischen Denken nicht mehr befähigt. Und meine Tagesschau-Kritik wurde bis jetzt natürlich noch nicht beantwortet, aber wir haben ja Zeit, wir bleiben dran. In meiner Anmerkung ging es ja um den Iran und da lese ich heute, USA greifen erneut Ziele im Iran an, Reaktion auf iranische Attacken auf Handelsschiffe, widerrufen wurde die Lizenz für iranische Ölexporte, ergänzt der ORF. Der Leichnam des Ali Khamenei ist im Irak eingetroffen. Das irakische Staatsfernsehen übertrug. Auch der iranische Präsident Masoud Pezeshkian ist vor Ort. Der heutige Mittwoch ist im Irak Feiertag. Reuters berichtete über Raketenangriffe der iranischen Revolutionsgarde auf Schiffe in der Meerenge. Das katarische Außenministerium meldete sich zu Wort. Und lange muss ich suchen, um einen möglichen Grund zu finden. Weit unten. Der Iran besteht darauf, dass sich Handelsschiffe bei der Passage durch die Straße von Hormus mit iranischen Stellen abstimmen und eine Route sehr dicht am Iran nicht verlassen. Iran warnte Schiffe davor, Routen außerhalb eines bestimmten Korridors entlang seiner Küste zu nutzen. Mittlerweile reagierte der Iran mit Angriffen auf US-Stützpunkte in Kuwait und Bahrain. 85 wichtige US-Armeeanlagen seien in beiden Ländern angegriffen worden. Allein die Zahl. Zum Lizenzentzug, das iranische Außenministerium verurteilt die Entscheidung der USA, der Schritt verstoße gegen das Islamabad-Memorandum zur Waffenruhe. Washington wird für alle Folgen verantwortlich gemacht. Donald Trump drohte, entweder gibt es ein Abkommen oder die USA würden den Job zu Ende bringen. O-Ton. Darauf Irans Außenminister Araghchi, in den USA sehr populär. Verhandlungen über ein endgültiges Abkommen würden nicht beginnen, solange Drohungen anhielten. Bedingungslos sekundiert NATO-Generalsekretär Mark Rutte.
Frau Antje bringt Käse aus Holland.
Die Angriffe der USA wären absolut notwendig. So muss man umgehen mit den US-Amerikanern.
Die Spannungen im Nahen Osten nehmen nicht ab.
Es ist nicht falsch zu vereinfachen. Wer sich nicht zu 100% den westlichen Wahnsinn unterwirft, wird gebombt.
Der Waffenstillstand zwischen Israel und dem Libanon bleibt immer noch sehr fragil.
Danke, beste Svetlana. Von Frieden sind wir weit entfernt.
In Ankara hat der zweitägige NATO-Gipfel begonnen. Im Mittelpunkt stehen die Stärkung des Verteidigungsfähigkeiten des Bündnisses sowie, wie bei früheren Treffen dieser Art, die weitere Unterstützung der Ukraine.
Danke, liebe Svetlana, für deine Radebrechung. Bundeskanzler Friedrich Merz hofft beim NATO-Gipfel auf einen guten Geist von Ankara. US-Präsident Trump hingegen beschwert sich bei den Partnern, fragt, wer im Bündnis für wen da ist. Er ist enttäuscht.
Donald Trump scheint ein diplomatisches Lieblingswort zu haben. In den vergangenen Jahren zeigte er sich von der NATO, Europa, China, Zelenskis Dame, Elon Musk und selbst von eigenen Amtsträgern immer wieder enttäuscht.
He is disappointed.
And we will make America great again.
Im Rahmen der Ukraine-Unterstützung sind Dummen im Raum, die, wenn es ganz, ganz gut läuft, uns nur alles nehmen an Materiellen, was wir besitzen.
Give us a credit.
Wahrscheinlicher wohl aber doch der Krieg. Zelensky erklärt, die Ukraine gehört in die NATO. Sein Büroleiter Budanov, es wird keine Kompromisse über Gebietsfragen geben. Russland meldet massiven Drohnenbeschuss auf Moskau. Das Handelsblatt frohlockt Belagerung der Krim. Verliert Russland hier den Krieg? Roger Köppel von der Schweizer Weltwoche interviewte Putins Pressesprecher Pieskow. Er erklärt, Europas Vertrauen auf eine strategische Niederlage Russland sei der größte Fehler der Geschichte. Und Thomas Röper fährt durch Russland und gibt den Eindruck seiner Überraschung wieder. Die Stimmung hat sich angesichts von Problemen mit Benzinversorgung verändert. Praktisch all seine Gesprächspartner zeigen Unverständnis, dass Russland nicht auf die direkte Kriegsbeteiligung Europas reagiert. Jeden weiteren Tag in diesem scheinbaren Frieden als etwas Besonderes zu erleben, ist meine Anregung für diesen Mittwoch, den 8. Juli 2026, die kleine Audiodatei. Dann mal auf nach Frankreich. Warm ist es dort.
Tock und dann wusch.
Marine Le Pen will bei der Präsidentschaftswahl 2027 antreten. Derzeit ist sie in Hausarrest mit einer elektronischen Fußfessel. Sie erklärt sich dem Sender TF1. Auffällig leise die Berichterstattung in Deutschland über das Attentat auf den ukrainischen Geschäftsmann Remulajew. Unter anderem betreibt er Callcenter, die Betrügereien veranstalten. In der Ukraine ist er sanktioniert, unterstützt er Selenskys innenpolitische Gegner. Nun wurde die Hauptverdächtige gefunden, zwei weitere festgenommen. Die Hauptverdächtige, eine 39-jährige Ukrainerin, wurde mit mehreren Schüssen im Hinterkopf in der Nähe von Kiew entdeckt, meldet die Ukrainskaja Pravda. Schüsse im Hinterkopf sind ein Indiz für einen Mordanschlag. Es scheint innenpolitische Reibereien in der Ukraine zu geben. Unter Umständen setzt man in der Ukraine auf Implosion. Gleich nach England, kleine Trinkpause.
Ein Hard Yellow, Sekt und Wein. Garantiert unlangweilig.
Musikalisch offerierte ich übrigens Jean-François Maurice, Monaco. Good morning. Nigel Farage will sein Mandat abgeben, dann erneut kandidieren. Fehlverhalten bestreitet er.
New York!
Mitten in Manhattan droht ein derzeit im Umbau befindliches Bürohochhaus einzustürzen. China testet eine atomfähige Langstreckenrakete. Die USA zeigen sich besorgt. Diesmal nicht enttäuscht, besorgt. Die Demokratische Volksrepublik Korea testet einen neuen Zerstörer. Ein Marschflugkörper wurde abgefeuert. Und für heute ein Spruch von Kim Jong-un. Die mit Idee und Moral vollgeladene Bewaffnung ist stets siegreich. Nach Deutschland.
Sarah kommt.
Wagenknecht kritisiert die Anti-AfD-Proteste, wirft Teilen der Protestierenden vor, als nützliche Idioten der Macht zu agieren. Ich hätte ja jetzt eine tolle Pointe. Aber obwohl es heißt, die Witze in der Audiodatei mache ich, kann man auch mal andere ranlassen, vor allem wenn sie einen guten Lauf haben. Zu den Krankschreibungsplänen. Snickling.
Bundeskanzler Friedrich Merz, 70 Jahre alt.
Aber die gesetzliche Regelung wird jetzt die sein, dass es in Zukunft keine telefonische Krankschreibung mehr gibt.
Ja, Dings, El Jolani hier. Codename der grüne Augustin. Dings, ich kann heute leider nicht Arbeit kommen, ne? Weil, Dings, ich hab heute keinen Bock, ne?
Sie brauchen eine ärztliche Bescheinigung.
Ja, genau. Ich kann heute leider nicht kommen zu dieser Steinigung.
Bescheinigung?
So weit, so streng.
Haben Sie eine Bescheinigung vom Arzt?
Luck, ich sag doch, ich bin zu Hause. Wie soll ich jetzt krank zum Arzt, Scharmutta?
Sie brauchen eine Bescheinigung vom Arzt.
Ach so, ja, mein Arzt. Hier, Hassan. Mach wieder gesund, Hassan.
Was ist das für ein Arzt?
Wie, was für ein Arzt? Er repariert Menschen und Autoradios. So, bisschen von allem. Dies, das, Anamas.
Verzeihung, aber Sie müssen heute zur Arbeit kommen.
Aber nicht jeder ist gleich in unserer Demokratie.
Kanzleramt, Schmidt-Hegge am Apparat. Wie kann ich Ihnen helfen?
Ja, guten Morgen. Hier ist Herr Merz. Ich fühle mich heute Morgen nicht so besonders. Leider, ich kann daher leider nicht zur Arbeit erscheinen.
Oh, das tut mir leid. In Ordnung, das gebe ich so weiter. Dann erstmal gute Besserung, Herr Merz.
Danke sehr. Aber natürlich schicke ich Ihnen umgehend eine Bescheinigung für meine Arbeitsunfähigkeit.
Ja, das wird nicht nötig sein, Herr Merz. Dann kurieren Sie sich erstmal aus, ja?
Doch, natürlich ist das nötig. Ich mache ja schließlich Gesetze dazu. Und auch ein Bundeskanzler muss sich daran halten. Ich schicke Ihnen...
Nochmal, Herr Merz. Wir brauchen keine Bescheinigung Ihrer Arbeitsunfähigkeit.
Wer braucht die schon? Ich gehe davon aus, die sogenannte künstliche Intelligenz leistete hier kräftige Unterstützung.
Gentlemen, ihr fängt auch an zu reden.
Naja, dann ist es eben so.
Genau, aber ab morgen kommt der Sommer zurück.
Europe's Alternative Music.